Hallo ihr Lieben, beziehungsweise Hola von der schönen Insel Mallorca. Für unsere bunte Vipula Summer Edition melde ich mich diesmal aus der Sonne, denn Mallorca ist die zweite Heimat von meinem heutigen Gast, Schwimmlegende Franziska von Almsick. Wir hatten, das muss ich euch sagen, einen echt tollen Mädelstalk auf der Terrasse bei Sonnenschein und einem leckeren Cortado. Also mehr geht nicht. Und ich kann euch sagen, dieser Podcast, der ist für mich wirklich was Besonderes. Denn mit Franzi habe ich, wie ihr ja vielleicht auch, wie Millionen Deutsche, natürlich so viele Jahre immer wieder bei Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen, den Europameisterschaften vom Fernseher mitgefiebert, die Daumen gedrückt. Und ich hatte so oft Gänsehaut. Franzi hat als Profisportlerin wirklich alles erreicht, was man sich vorstellen kann. Und was ich wirklich krass finde, mit gerade mal 11 Jahren erschwimmt sie sich ihr erstes Gold. Ist das nicht Wahnsinn? Mit 11 habe ich gerade mal meinen Freischwimmer gemacht oder so. Aber wir haben auch über ganz andere Sachen gesprochen. Wir sind ja hier schließlich beim Beauty-Podcast. Magisches Silberwasser und verunglückte Eierhaarkuren. Und ihr werdet es kaum glauben, aber Franzi hat mir auch erzählt, sie ist heute echt wasserscheu und geht kaum noch in den Pool. Also, gleich geht's los. Vorher gibt's für euch aber noch ein tolles Summer-Goodie. Unser toller Podcast-Partner Juvia verschenkt 2x2 Partner-Outfits für gemütliche Sommertage im Urlaub oder daheim im Garten. Die Kollektion ist wirklich riesig. Könnt ihr euch im Onlineshop auf juvia.com ja mal anschauen. Und das Coole ist, die Teile könnt ihr alle miteinander kombinieren. Ob Shorts, T-Shirts, Hoodies oder Hosen. Finde für dich und deine BFF, deine Mama, deine Schwester oder deine Schwägerin ein Outfit eurer Wahl. Und so einfach seid ihr dabei. Folgt dem Account Juvia Collection auf Instagram. Da findet ihr einen Post zur aktuellen Podcast-Folge. Markiert hier ganz easy euren Partner-Outfit-Buddy und schon seid ihr im Lostopf. Die Gewinner werden dann am 1. August 2020 bekannt gegeben. Also ganz viel Glück. Und jetzt geht's los mit der bunte Vipgloss Summer Edition mit unserem sympathischen Goldfisch Franziska von Almsick. Direkt von Mallorca.
Bunte Vipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Vipgloss, der Beauty-Podcast.
Herzlich willkommen in meinem Podcast, Franziska von Almsick.
Dankeschön.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Franzi. Franzi oder Franziska?
Ah, das ist mir egal.
Dann nehme ich Franzi. Okay, super. Bei mir war immer, wenn meine Mutter Jennifer gesagt hat, wusste ich immer, ich habe irgendwas angestellt. Deswegen ja, ist mir Jenny genau. Lieber. wir haben heute wirklich eine, ja, etwas Besonderes. Wir sind nicht in Deutschland, nehmen Podcast auf. Wir sind auf Mallorca in deinem zweiten Zuhause. Schön, dass das geklappt hat, Franzi. Warum denn diese Insel?
Also ich fand Mallorca am Anfang gar nicht so spannend irgendwie und habe immer gedacht, ach Gott, alle fahren nach Mallorca. Mhm. Und ich bin, glaube ich, in der Vergangenheit auch bekannt dadurch, dass ich in der Regel eigentlich immer das mache, was die anderen, also was die anderen nicht machen oder umgekehrt. Und am Anfang habe ich mich so ein bisschen gesträubt, aber die Insel ist echt toll. Also die ist im Winter toll, die ist im Sommer toll. Im Sommer ist vielleicht ein bisschen heiß. Aber die Insel ist echt schön. Ich habe ja eine ganze Zeit lang mal hier gelebt und habe die Insel dadurch natürlich noch mal so ein bisschen besser kennengelernt. Und das ist so ein zweites Zuhause geworden. Es ist schön. Also ich bin, glaube ich, so ein Gewohnheitstier irgendwie. Mhm. Und ich mag das, wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute wissen, ach, das ist die, die trinkt ihren Latte Macchiato immer mit einem doppelten Espresso. Und
ich bin, ist das denn so?
Ja. Ich bin die, die ihren Latte Macchiato mit einem doppelten Espresso trinkt. Und ich mag einfach irgendwo hinkommen, wo man sich zu Hause fühlt und wo man nicht mehr gucken muss, irgendwie stimmt jetzt das Hotel oder ist es jetzt wirklich so, wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünscht, sondern ich komme gerne irgendwo hin und weiß, was ich habe. Also wir fahren auch seit vielen, vielen Jahren immer zu Weihnachten und Silvester eigentlich ins gleiche Hotel und ich mag sowas.
Mhm. Du hast das Glück, dass du hier leben kannst oder lange Zeit auf jeden Fall sein kannst. Viele kommen ja mal so eine Woche hierher. Mallorca ist ja ein ganz beliebtes Reiseziel. Hast du denn so als Mallorca-Insider vielleicht so einen kleinen Geheimtipp? Gibt es sowas überhaupt noch auf der Insel, dass man sagt, okay, die Bucht müsst ihr unbedingt gesehen haben oder Urlaub mit Kindern, da müsst ihr da und da unbedingt hin. Also gibt es hier auf Mallorca noch irgendwas, wo man sagen kann, das ist ein echter Insider-Tipp?
Also ich glaube tatsächlich, dass es wenig Insider-Tipps gibt. Mhm. Es gibt wenig, was man noch nicht gesehen hat. Aber für mich werden irgendwie die Orte schöner, wo man eben hinkommt und wo man so nicht persönlich begrüßt wird, das ist das falsche Wort, aber wo man sich so heimisch fühlt. Und da gehört zum Beispiel Kap Falco mit dazu.
Da sind wir auch sehr gerne, die kleine Hütte. Ne?
Ganz genau, das hat sich echt toll entwickelt und mittlerweile ist es, glaube ich, kein Geheimtipp mehr. Aber das ist sowas irgendwie, wenn man da hinkommt und die schon wissen, man trinkt gerne irgendwie einen Sangria, dann steht der schon auf dem Tisch, ohne dass man den bestellt hat. Sowas mag ich.
Das ist total toll. Da müssen wir vielleicht für die Hörer sagen, die es tatsächlich noch nicht kennen, das ist wirklich so eine kleine Hütte. Ne? Das haben ein paar deutsche Jungs aufgebaut.
Ist eine ganz kleine Bucht und da steht eine ganz kleine, sieht aus wie so eine Currywurstbude irgendwie. Es ist eigentlich eine Bude. Ne? Also wenn die dann so tollen frischen Fisch in der Salzkruste rausschleppen, dann denkt man immer, wo kommen die jetzt eigentlich her, weil der Fisch irgendwie aus der Bude kommt, aber das Essen schmeckt lecker, man sitzt toll, da weht immer so ein Lüftchen irgendwie durch und es ist tatsächlich, das ist nichts, woran man vorbeigeht und sagt, ach Gott, es ist aber schön hier, sondern man muss wissen, dass man dahin will und dann dahin fahren. Also vielleicht ist es zwischen Geheimtipp und es kennen schon einige.
Asche auf mein Haupt, ich hätte ja auch mal vorher fragen können, wo ich jetzt heute angereist bin. Vermisst du denn irgendwas aus Deutschland? Das hätte ich natürlich mitbringen können. Aber gibt es irgendwas, wenn du lange hier bist, dass du sagst, oh, so deutsches Schwarzbrot oder irgendwie sowas, was es hier nicht gibt?
Also mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viel deutsche Läden hier und es leben ja auch wahnsinnig viele Deutsche auf der Insel. Es ist eher so, dass ich immer gedacht habe, ich könnte mein Spanisch irgendwie mal aufpolieren oder könnte endlich mal lernen, ein bisschen besser Spanisch zu sprechen. Aber das ist auf der Insel echt schwer, weil man anfängt, irgendwie Spanisch was zu bestellen und dann kriegt man eine deutsche Antwort.
Super, also, ertappt.
Das macht's nicht einfacher. Ne? Also es ist eher so, dass ich denke, man könnte ein bisschen spanischer sein, wenn man in Mallorca ist. Und man stellt dann fest, dass man doch ganz schön deutsch ist.
Mhm. Kannst du ein bisschen Spanisch?
Nee, also...
Hola, hola.
Hola, hola.
Ein bisschen hola geht immer.
Ganz genau, aber nee, eigentlich nicht viel. Mein Sohn spricht ganz gut Spanisch irgendwie, der hat das auch in der Schule, aber ich habe das nie wirklich gebraucht. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem. Ne? Also wenn du die Sprache sprichst, dann ist super, aber wenn es niemanden gibt, also... der mit dir Spanisch spricht, sondern alle dann denken, okay, dein Spanisch ist so schlecht.
Bevor die anfängt, komm, antwortet der mal auf
genau.
Deutsch.
Auf Deutsch oder auf Englisch, das geht immer.
Sehr gut. Und jetzt kann ich dir direkt mal was beichten, Franzi, wenn ich schon mit der Schwimmikone hier sitze. Es ist tatsächlich so, ich habe mir ja vorher auch Gedanken gemacht, als ich gehört habe, wir zwei können diesen schönen Podcast aufnehmen. Und das Thema Schwimmen und ich, das ist so eine Geschichte. Also es klappt alles, aber ich kann nicht kraulen. Ich kann es wirklich nicht. Mein Mann hat es auch versucht, mein Vater hat es versucht, haben alle möglichen Menschen mir versucht beizubringen, wie man krault. Ich weiß nicht, gibt es eine Kraulblockade oder sowas? Ich kann es nicht, es geht nicht.
Ah, das gibt's mit Sicherheit. Also, ich kann alles. Nicht ganz so schnell. Mhm. Und Brustschwimmen mag ich zum Beispiel gar nicht. Das ist irgendwie, die Bewegung beim Brustschwimmen ist nicht so meine. Ja, man muss halt atmen. Ne? Also die meisten haben, glaube ich, totale Schwierigkeiten beim Kraulschwimmen, so mit Kopf unter Wasser und mit der Atmung. Und dann muss man irgendwie nach rechts oder links den Kopf drehen und dabei die Beine noch anders bewegen.
Vielleicht ist es dieses Multitasking bei Frauen. Das muss ja alles irgendwie parallel passieren.
Das stimmt,
vielleicht
aber das können Frauen das ja eigentlich ganz gut, oder?
Vielleicht habe ich irgendeinen Defekt, das kann natürlich auch sein.
Aber Seepferdchen hast du wenigstens.
Ja, ich habe sogar den Fadenschwimmer. Also das hat alles funktioniert. Tatsächlich so vom Fünferspringen und so war auch nie meins. Mhm. Aber das hat alles geklappt, nur kraulen. Mein Vater hat irgendwann gesagt, das Kind kann das einfach nicht. Es funktioniert nicht.
Aber es ist tatsächlich so, je älter man wird, desto schwerer wird es auch. Also Schwimmen ist wirklich eine Sache, die man lernen muss oder sollte, wenn man im Grundschulalter ist, also so früh wie möglich, weil man sich, je älter man wird, wirklich schwerer tut, weil einfach das ist eine Koordinationssportart. Ja, da muss im Gehirn, müssen sich innerhalb von Sekunden, musst du etwas umstellen können. Also wenn man sich vorstellt, man macht zum Beispiel einen Startsprung, der dauert so um die 0,7 Sekunden. Und dann sagt zum Beispiel der Trainer, streck mal deine Zehen, wenn du abspringst. Dann musst du in der Lage sein, in diesen 0,7 Sekunden zu merken und zu realisieren, dass du die Zehen strecken musst. Also ist das koordinativ echt schwierig. Und je älter man wird, desto schwerer wird es. Also das heißt, Hoffnung für dich, was das Kraulschwimmen an. Mit jedem Tag sinkt die Hoffnung, dass das nochmal was wird.
Wow, dabei bin ich erst 21, aber okay.
Aber ich, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder an einem Pool und dann nehme ich das in die Hand. Wobei, dann muss es klappen.
Dann muss es klappen, sonst wird es peinlich, ne?
Sonst wird es für uns beide peinlich.
Das stimmt. Schwimmst du denn eigentlich noch, Franzi?
Selten.
Wirklich?
Also echt selten, ja. Ich erschrecke mich manchmal vor mir selbst, weil ich irgendwie denke, also es gibt's ja nicht, so wenig im Wasser. Und also ich bin die Letzte, die in den Pool geht. Wenn es dann echt draußen super heiß ist und so eine Abkühlung gut ist, dann gehe ich auch in den Pool. Aber ich bin doch sehr wasserscheu geworden.
Ist das wirklich so?
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wenn mir jemand sagt, dass ich früher um 7 ins Wasser gesprungen bin und echt irgendwie 6-7 Kilometer geschwommen bin, dann denke ich immer, das muss jemand anders, das kann
ich weiß nicht
sein. Das geht gar nicht, weil ich bin echt wasserscheu geworden. Was aber nicht heißt, dass ich, also ich weiß, wie wichtig das ist. Ich weiß, wie wichtig Schwimmen lernen ist. Und also Schwimmen ist auch ein toller Gesundheitssport. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Wenn ich ins Wasser springe, dann schwimme ich halt. Also ich meine, ich habe jetzt hier in Mallorca auch einen schönen Pool, aber das ist nicht mein Pool, weil der ist zwar 12 Meter lang, aber ich kann auch mit dem 12 Meter langen Pool wenig anfangen. So, also der müsste bei mir
so ein Planschbecken für dich.
So, der müsste dann einen Ticken länger sein, dass man sich irgendwie bewegen kann. Wenn ich in so einen normalen Hotelpool gehe, weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also da kann ich drin stehen in der Regel, weil ich bin ja
1,85.
Aber ich, also auch so auf der Luftmatratze liegen, das ist alles schwer. Also so einfach nur so sein im Wasser,
also
ohne
so planschen
zu schwimmen,
und so
ist
abhängen
schwierig.
ist nicht so nee, deins.
Ist für mich schwierig.
Also hast du, sag ich mal, wenn du dann vielleicht doch nochmal alleine in den Pool gehst, ich sag mal, Kinder sind drinne, Mann schläft, hast du da nicht nochmal so ein Bitzeln oder kribbelst dich da nochmal, dass du sagst, oh, ich ziehe jetzt hier mal durch?
Das habe ich, wenn ich in einen großen Pool springe. Also wenn der Pool 25 oder 50 Meter groß ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich bewegen. Weißt du, das ist so ein bisschen so, wie ich bin bewegungseingeschränkt in solchen Hotelpools. So, da springe ich rein und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich wahrscheinlich nicht mal eine Länge gut durchziehen kann irgendwie. Ne? So, also ich springe halt rein und bin dann auf der anderen Seite und das, vielleicht ist es das, aber wenn ich in einem großen Pool bin, dann ist es schon schön. Ja, das tut schon auch mal gut, aber das passiert sehr selten.
Oh, ist schön, ich fühle mich ja schon jetzt so unsportlich, das ist Wahnsinn. Also ich komme auf der anderen Seite an und bin schon am Hecheln. Das ist unfassbar. Oh Gott. Aber du hast gerade gesagt, dass wirklich Schwimmen so ein ganz körperlicher Sport ist, wo du alle Muskelgruppen anspannst. Also das könnte man so als, wir sind ja ein Beauty-Podcast, auch zum Thema Ernährung, Sport, Fitness. Also das könnte man schon empfehlen als, eine Sportart, um sich wirklich fit zu halten.
Absolut. Also ich glaube, das, was echt wichtig ist, dass man von Grund auf die richtige Technik lernt. Dass man es von Grund auf anständig lernt und nicht einfach nur das Seepferdchen machen und sich über Wasser halten können, sondern dass man es einfach von Grund auf richtig lernt, weil es die Gesundheitssportart Nummer 1 ist und weil man sich einfach, auch wenn man älter ist, damit fit halten kann. Ne? Irgendwann geht das Golfen nicht mehr, irgendwann geht das Fußballspielen mit Freunden nicht mehr, irgendwann gehen viele andere Sachen nicht mehr, aber da geht das Schwimmen. Und das geht natürlich nur, wenn man es gut kann. Und gerade im Alter braucht man eine anständige Technik. Und wenn man die Technik nicht hat, weil man irgendwie zu faul war oder weil man eben die Möglichkeiten nicht hatte, dann kann man auch im hohen Alter keinen Sport mehr machen. Und deswegen sage ich immer, jeder sollte so ein bisschen daran denken, dass das für später mal eine ganz wichtige Art ist, sich noch bewegen zu können. Und ist natürlich schwierig, also es ist schwieriger, je jünger man ist. Also einem 8-, 9-, 10-Jährigen zu erklären, dass das toll ist, wenn man das in 70 Jahren noch kann, ist natürlich blöd.
Kommt so semi an.
So, kommt semi an, genau. Ich sage jetzt mal dann so Frauen in unserem Alter, ich glaube, man macht halt viel Yoga und so, ne? Das ist gerade so in, das macht man und man geht auch vielleicht weniger schwimmen. Aber je älter man wird.
Also abkühlen, ne? Man geht sich abkühlen.
Genau.
Das ist eher so
das Aber ich Thema. Glaube, dann ab 60, 70, wenn man da fragt, ist Schwimmen, glaube ich, ganz groß, ist dann wieder ganz groß im Kommen.
Vielleicht wird es noch mal was mit dem Kraulen. Pass auf. Also wenn ich mit 70 kraule, Franzi, kriegst du das erste Foto
auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Aber du hast gerade angesprochen, ein wichtiges Thema, dass man Schwimmen früh lernt. Deine Stiftung Schwimmen rettet Leben, die Franziska van Almsick Stiftung, finde ich einen ganz tollen Einsatz, den du da bringst, weil du sagst, es gibt ganz, ganz viele Kinder, die einfach nicht schwimmen können oder die nicht eine Schwimmart irgendwie beherrschen. Das willst du ändern mit deiner Stiftung.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ich mich natürlich irgendwie dafür einsetze, dass Kinder schwimmen lernen und dass sie das richtig lernen. Und es gibt viel zu viele, die glauben, dass wenn sie Seepferdchen haben, dass sie schwimmen können. Aber Seepferdchen ist eigentlich die erste Berührung mit dem Wasser. Mhm. Bei einem Seepferdchen muss man 25 Meter schwimmen, aber irgendwie. Also über Wasser bleiben und sich, wenn es geht, nicht rechts und links irgendwo festhalten. Dann springt man ins Wasser und man taucht etwas auf. Mhm. Das hat aber mit Schwimmen nichts zu tun, sondern das ist der Anfang zum Schwimmen lernen. Und das vergessen viele. Wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland jeder zweite Drittklässler nicht sicher schwimmen kann, finde ich, ist das alarmierend und etwas, worüber natürlich wenige Leute reden. Mhm. So, also es gibt wichtigere Dinge, im Moment sowieso wichtigere Dinge, einfach aufgrund auch von Corona-Krise, wobei auch in der heutigen Zeit das wahnsinnig wichtig ist, denn seit März haben die Schwimmbäder zu, Schwimmbäder sind geschlossen, die Schulen haben kein Schulschwimmen mehr. Einige Schwimmbäder machen jetzt auf, aber auch ungeregelt, sodass man sich irgendwie anmelden muss und in Gruppen kommen muss. Viele Schwimmkurse fallen aus und das eben schon seit März. Und wir sehen, was passiert. Es passieren wahnsinnig viele Badeunfälle. Eigentlich kann man jeden Tag die Zeitung aufschlagen und man sieht jeden Tag, dass wieder was passiert ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass wir einfach mit der Stiftung dranbleiben und die Leute aufklären und sagen, Schwimmen lernen rettet Leben. Und hier geht es nicht um, und deswegen ist es mir auch so wichtig, ich mag Fußball spielen und ich mag auch Tennis und ich mag Klavier, wenn jemand Klavier kann oder wenn jemand Geige spielen kann. Aber es ist nicht wichtig, zumindest nicht in den ersten Lebensjahren. Aber Schwimmen lernen ist lebenswichtig. Und ich glaube, der Trend in den letzten Jahren ging immer dahin, ach Gott, mein Sohn ist jetzt in die erste Klasse gekommen und er spricht schon Englisch und macht die chinesische AG und Klavier spielt er auch ganz toll. Aber Schwimmen ist nicht dabei, weil Schwimmen nicht mehr angeboten wird in der Klasse, im Unterricht, sondern dann erst in der zweiten oder dritten Klasse dazukommt. Und demnach ist es wahnsinnig wichtig, schickt eure Kinder zum Schwimmunterricht und seht zu, dass sie anständig schwimmen lernen. Und es gibt Wartelisten, das weiß ich. Und in vielen, viele haben auch die Möglichkeiten nicht, weil immer mehr Schwimmbäder schließen. Und ich kann nur sagen, ich bin dran, ich bin da und versuche mein Bestmöglichstes mit der Stiftung, aber auch politisch da vielleicht einfach ein bisschen mehr Druck zu machen. Da muss sich echt was verändern in der Zukunft, weil jedes Kind, was stirbt oder jeder auch Erwachsene, der stirbt im Wasser, ist, glaube ich, einer zu viel.
Total, absolut. Gibt es denn Schwimmunterricht, du hast eben angesprochen, gar nicht mehr als Pflichtfach in der Schule oder ist das mal so, weil ich erinnere mich, ich musste noch zum Schwimmunterricht.
Es ist bundeslandabhängig tatsächlich und viele fangen erst in der dritten, vierten Klasse an, wo ich sage, in der dritten, vierten Klasse ist man 8, 9, 10 Jahre alt, also da sollte man es eigentlich können. Schwimmkurse sind natürlich auch nicht ganz günstig. Also wenn man das außerhalb des Schwimmunterrichts macht oder des Schulunterrichts, da muss man dafür Geld bezahlen. Und das in der Regel, wie gesagt, da auch ein bisschen mehr. Also es kann sich auch nicht jeder leisten. Es gibt viele Kommunen, viele Gemeinden, die Möglichkeit gar nicht haben, weil sie keine Schwimmbäder mehr haben oder weil die Schwimmbäder 30 Minuten oder eine Stunde entfernt sind. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die einfach nicht passen. Und da muss man in der Zukunft gucken, dass man das ein bisschen, geregelter macht. Und mit unserer Stiftung haben wir angefangen, in die Schulen zu gehen, weil wir gesagt haben, in der Grundschule, da kriegen wir halt jeden. Ne? So, da haben die Mädels noch nicht Probleme und haben Bauchschmerzen und können nicht mitmachen. Und da sind alle integriert, auch Kinder mit Migrationshintergrund dürfen alle noch zusammen Schwimmunterricht machen. Und wir versuchen, die Schulen dabei zu unterstützen, anständigen Schwimmunterricht zu geben und haben vor 10 Jahren damit angefangen und wir sind gut dabei und jedes Jahr kommen neue Kinder dazu und jedes Jahr, also das Thema hat kein Ende und wir sind auch nie fertig damit, sondern es kommen ja immer wieder Kinder nach, die die unsere Unterstützung brauchen. Also es ist viel, viel zu tun.
Toller Einsatz auf jeden Fall, den ihr da bringt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kann mir das vielleicht nicht leisten, so einen Kurs oder bei mir gibt es auch nichts in der Nähe, wo ich hingehen könnte. Wenn man jetzt als Eltern vielleicht sagt, ach Mensch, ich versuche das mal selber im Urlaub mit dem Kind. Gibt es da irgendwie Tipps, wie man die Kinder früh ans Wasser gewöhnt? Gibt es da, keine Ahnung, Trockenübungen? Also ich erinnere mich, mein Vater, der hat mich immer gehalten und hat immer mal gesagt, ich lasse jetzt mal los. Dann habe ich immer geschrien, nein, bloß nicht. Und dann bin ich aber schon geschwommen. Irgendwann ging das dann. Ich weiß nicht, ist das so Learning by Doing?
Also im Groben, ich plädiere immer und sage, bitte, bitte, tut nicht so, als würdet ihr euren Kindern selbst irgendwie das Schwimmen beibringen können. Aber es ist natürlich der Anfang, ja, das ist natürlich gut. Ich glaube, das, was als Elternteil total wichtig ist, ist, keine Angst zu machen vor dem Wasser und trotz allem aber auch auf die Gefahren des Wassers hinzuweisen. Also Wasser ist durchaus schön und abkühlend und man kann ganz viel Spaß damit haben, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch gefährlich. Also wenn jemand, der nicht schwimmen kann, zu tief ins Wasser geht oder da ins Wasser geht, wo Strudel sind oder wo einfach eine Strömung ist, das wäre jetzt irgendwie nicht so empfehlenswert. Ansonsten als Elternteil immer mit dabei sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn Kinder wirklich so das erste Mal mit Wasser in Berührung kommen, einfach nebenan stehen, dabei sein. Denn wenn etwas passiert, geht das ganz schnell.
Ja.
Das ist also nicht ein Unfall und dann schreit jemand und dann wird man aufmerksam und so, sondern wenn, besonders wenn ein Kind ertrinkt, dann geht es unter und dann ist es weg.
Da liest also, man ja auch immer wieder, ne?
Ganz
in so Hotelpools,
irgendwie ganz
Kind
genau.
mal eine Minute nicht
ganz
gesehen,
leise,
zack,
ganz
weg.
Ruhig und ganz schnell unten auf dem Grund und dann war es das. Und ansonsten wirklich ans Wasser ranführen, so ein paar Sachen, ich meine, da kann man alles machen und man kann sich das als Elternteil sicherlich auch selbst ausprobieren, aber bitte, bitte nicht denken, dass das Ersatz dafür ist und man sich das Geld spart für einen Schwimmkurs oder dann eben sagt irgendwie, mein Kind kann schwimmen, nur weil man im Urlaub mal
ein bisschen geplanscht hat.
Ein bisschen geplanscht hat, ganz genau.
Wann haben deine Kinder im Schwimmen gelernt? In welchem Alter? Weißt
Gott,
du das noch?
Ja, so früh wie möglich. Also beide können es mittlerweile ganz gut. Beim Kleinen, der jetzt 7 ist, muss ich noch ein bisschen hinterher sein. Da gefällt mir so die Schwimmart noch nicht richtig. Er ist wahnsinnig gerne im Wasser, aber macht natürlich alles viel lieber als anständig
typ Jenny,
zu schwimmen.
So umhängen,
ganz genau,
springeln,
tauchen und irgendwie hoch runter. Also aber so früh wie möglich. Also ich bin da natürlich total hinterher, weil ich sage, ich kann nicht eine Stiftung haben und mich da irgendwie täglich für einsetzen. Und dann sind meine Kinder diejenigen, die irgendwie nicht schwimmen können.
Und sagen die auch, Mama, du bist so streng.
Ja, ja, total.
Also ich glaube, mit dir schwimmen ist jetzt auch nicht so easy, kann ich mir vorstellen.
Mit mir schwimmt auch keiner gerne. Also wenn ich in Richtung Pool gehe, dann heißt das eh schon was, weil meine Kinder schon auch wissen, dass ich jetzt nicht so die, irgendwie nicht mehr so die Wasserratte bin. Aber wenn ich dann im Pool bin, dann, also mit mir will keiner tauchen.
Gehen alle komischerweise rein.
So, dann gehen alle raus. Es verlassen alle den Pool, weil mit mir will keiner schwimmen, mit mir will keiner tauchen. Also den Pool habe ich dann meistens für mich alleine.
Aber du hast es ihnen beigebracht, also nicht dein Mann zum Beispiel, dass die sagen, oh, ich mach's lieber mit Papa.
Nee, also ich habe natürlich angefangen, so Wassergewöhnung und sowas alles zu machen, aber tatsächlich haben meine Kinder einen Schwimmkurs besucht, weil ich habe immer gesagt, oder das ist so meine Einstellung, wenn meine Kinder irgendwann mal kommen und sagen, sie möchten gerne schneller schwimmen als die Klassenkameraden, dann bin ich genau die Richtige dafür. Also ich weiß, wie man schneller schwimmt als andere, aber Kindern das Schwimmen beibringen mit Rührschüssel und die Arme bewegen und so. Also ich bin jetzt nicht der Rührschüsseltyp und Froschbeine und also ich meine, das ist so kindlich erklären.
Stimmt, ja, genau, so heißt es immer.
Und ich bin jetzt, also ich bin eher so, ich erkläre wenig kindlich.
Zieh durch!
So, ja, ja, ganz genau. Ich wäre wahrscheinlich zu streng. Also deswegen, bei uns hatten wir echt eine Schwimmlehrerin dafür. Die hat das super gemacht.
Manchmal muss man ja auch was auslagern. Das ist ja bei Kindern auch oft so. Ne? Die wollen ja so von den Eltern annehmen. Ist ja auch eher schwierig.
Ja, ja, ganz
wenn man
genau.
das jemand extern macht, ist
ganz
das ja manchmal
genau.
auch gar nicht so
ganz
verkehrt.
Genau.
Ne? Franzi, wir haben ja eben beide schon festgestellt, wir sind beide 1,85. Wir sind auch ungefähr eine Generation. Aber man muss jetzt tatsächlich mal überlegen, wenn wir jetzt mal 26 Jahre zurückgehen. Wir haben ja auch viele Hörer im Podcast, die sind wahrscheinlich noch nicht mal 26. Deswegen müssen wir das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen oder nochmal zurückschwimmen, um es so zu sagen. Du hattest ja wirklich ganz viele Höhen, viele Tiefen. Du hattest eine unfassbare Karriere. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man sich das alles auch nochmal durch den Kopf gehen lässt, ich habe es ja quasi miterlebt, in allen möglichen Medien kriegt man immer noch Gänsehaut. Und ich glaube, so ein ganz besonderer emotionaler Moment war 94, als du deinen ersten Weltrekord geschwommen bist. Und da hast du gesagt, das war damals so krass, es ging um Leben und Tod und ich bin geschwommen, hier habe ich das Zitat, als hätte mich eine Tarantel gestochen. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, was da in dir vorgegangen ist. Das war ja wirklich ein ja, ganz, ganz wirklich besonderer Moment.
Ja, auch im Nachhinein ein ganz besonderer Moment, weil der ausschlaggebend für viele Dinge sind, die ich heute noch erlebe oder so, also die aus mir eigentlich den Menschen gemacht haben, der ich bin. Ich hatte mich aus dem 200 Meter Freistil bin ich Vize-Olympiasiegerin geworden mit 14, 1992 und habe dann die Europameisterschaft.
Auch unfassbar, mit 14, das muss man auch mal sagen.
Und habe dann die Europameisterschaft gewonnen mit 15 und dann war Weltmeisterschaft mit 16 in Rom und es war natürlich klar, oder besonders von den deutschen Medien, das wird jetzt der Weltmeistertitel und ich hatte, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt was von mir verlangt. Und ich bin an den Start gegangen über die 200 Meter und habe alles gegeben, aber es war irgendwie nicht so dolle. So, also ich bin 9. geworden und habe mich aus diesem großen A-Finale, wo es um den Weltmeistertitel ging, rausgeschwommen. als Achte hatte sich Dagmar Hase nominiert, die, mit der ich zusammen im Trainingslager war. Und sie war lange krank. Und wir waren ja früher viel im Höhentrainingslager. Mhm. Und das ist so Training unter erschwerten Bedingungen. Und wenn du im Höhentrainingslager krank wirst, dann dauert das ewig, bis du wieder gesund wirst, weil einfach die Luft dünner ist und man wird halt einfach nicht so schnell gesund. Und sie verzichtete auf ihren Start, weil sie sagte, also das war alles, was sie gegeben hat im Vorlauf und vielleicht, sie hat gesehen, wie ich trainiert habe, weil ich war gesund und vielleicht könnte ich ja nochmal schneller schwimmen. Und dann bin ich nachgerückt und bin da also als Achte in dieses Finale rein und es war wirklich grauenvoll, weil ich wollte eigentlich gar nicht. Und dann hat meine Mutter mich überredet, weil sie gesagt hat, wenn dir jemand eine zweite Chance gibt, da muss man die nutzen. Und dann habe ich gedacht, oh, meine Mutter wieder.
Wenn und die Mutti dann, das sagt, ne?
So, wenn die Mutter das sagt. Und es war auch das letzte Mal, dass sie bei einem Wettkampf dabei war. Weil,
wirklich?
Ja, ja. Meine Mutter ist nie wieder bei einem großen Wettkampf dabei gewesen, außer dann am Ende bei meinen letzten Olympischen Spielen, weil ich sie eingeladen habe und gesagt habe, es ist das letzte Mal, dass ich an den Start gehe, da musst du mitkommen. Aber ich glaube, es war ihr einfach zu viel Dramatik und zu viel Theater. Also meine Mutter ist in dieser Wettkampfwoche 1994 echt, glaube ich, 5 Jahre gealtert.
Oh, Wahnsinn. Aber ich habe, guck mal, wenn du es erzählst, habe ich jetzt schon Gänsehaut.
Es war wirklich dramatisch. Und dann bin ich als Achte also nachgerückt und dann ging dieses Finale irgendwie los. Und mir war kotzelend. Und ich hatte natürlich das Gefühl, alle gucken und sagen, eigentlich dürfte sie ja gar nicht mitschwimmen, weil eigentlich hat sie es ja nicht geschafft. Und dann hatte ich nichts zu verlieren. Und ich habe natürlich alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Und ich bin ins Wasser gesprungen, habe gedacht, also wir sagen im Schwimmen immer so schön, aber ich glaube, das ist in anderen Sportarten auch so, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer. Ne? Also wenn du joggen gehst und du rennst schnell, dann kommt irgendjemand, also imaginär, schlägt dir in den Nacken und dann fällst du um und dann kannst du nicht mehr. Ne? Also irgendwann ist halt Schluss.
Okay, ist bei mir noch nicht eingetroffen, so. Aber ich...
also... Ich bin losgeschwommen und dachte, irgendwann, dann ersaufe ich am Ende. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, so, es ging um Leben und Tod. Also ich bin reingesprungen und habe angefangen, als gäbe es irgendwie keinen Morgen und habe gedacht, wenn ich jetzt den Herztod sterbe, dann ist es halt so.
Ne? Wirklich,
und
das ging dir durch den Kopf die ganze Zeit?
Ja, ja. Ich bin auf der Außenbahn natürlich geschwommen. Ich habe ja niemanden gesehen und habe mich auch an niemanden orientieren können. Und ich war auch nie diejenige, die sich immer an anderen orientiert hat, sondern ich bin eigentlich immer von vorne weg. Und ich bin losgeschwommen und der Mann mit dem Hammer, der kam erst so nach 180 Metern, was gut war. Die letzten 20 Meter haben Hölle wehgetan, aber ich habe das Ding echt ins Ziel gerettet, ja, und bin Weltmeister geworden. Wahnsinn. Mit Weltrekord. Und was ich eingangs meinte mit diesem, das prägt mich heute noch, es gibt für mich heute keine Situation, die nicht lösbar ist und die nicht änderbar ist. Ne? Also es gibt ja viele, die so lernen müssen, dass man auch in so einem dunklen Moment, dass es irgendwie immer einen Weg gibt. Ne? Aber ich meine, bei mir war so alles vorbei. Meine Träume waren zerplatzt und innerhalb von Sekunden hat sich für mich alles gedreht. Und das war ja auch der eigentliche Anfang meiner Karriere. Ja. Und ich wollte immer, ich bin Weltrekord geschwommen mit 16 und wollte ja immer nochmal Weltrekord schwimmen. Also das war der Moment meiner Karriere, der Schlüsselmoment meiner Karriere und deswegen auch so wichtig irgendwie in meinem Leben.
Wahnsinn. Kannst du dich wirklich noch erinnern, wie gesagt, es ist ja 26 Jahre her, als du aus dem Wasser kamst, realisiert man da irgendwas? Also wie muss man sich das vorstellen? Alle klatschen, alle schreien, du denkst, du stirbst eigentlich?
Also 1996 mit 16 hatte ich nur Schmerzen überall. Also da kann ich mich nur daran, dass mein ganzer Körper mir wehgetan hat und dass ich, also da war ich echt, da war ich kurz vorm Exitus. Und emotional habe ich da gar nicht so viel gefühlt, weil dieser Tag wirklich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt oder zumindest am Anfang, ne? Am Anfang zu Tode betrübt und dann irgendwie mit der Erlösung und mit diesem Happy End. Und mit 16 nimmt man alles auch nochmal anders auf. Also ich glaube, da gibt es andere Tage, die ich emotional mehr, also die präsenter sind in meinem Leben, weil ich natürlich älter war und das ganz anders aufgenommen habe.
Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, kam die Mama dann irgendwann und hat gesagt, siehst du gut, dass du es gemacht hast, wie ich gesagt habe? Das war so ein Mutterspruch.
Nee, da hat sie sich zurückgehalten. Okay. Also ich glaube, die einzige Reaktion von meiner Mutter war dann tatsächlich, also meine Eltern sind dann immer weggefahren. Ne? Also 1996 Atlanta, weiß ich, als ich aufgebrochen bin Richtung Amerika zu den Olympischen Spielen, sind meine Eltern sind beide leidenschaftliche Motorradfahrer. Die sind 3 Wochen in die Toskana mit dem Motorrad gefahren.
Ach so.
In der Hoffnung, kein Fernseher, da gibt es keinen Fernseher. Und also meine Mutter hat dann wirklich, die war wirklich am Ende.
Weil
und
die so mitgelitten.
Ganz genau. Ne? Ja. Und ich konnte das immer gar nicht so nachvollziehen, weil ich immer dachte, was macht denn die jetzt für ein Drama? Ne? Die sitzt da bloß draußen. Aber wenn man dann so selbst Kinder hat und dann ist es schon einfach nur eine Mathearbeit, ne? Wo du dann so da sitzt und denkst, oh, hoffentlich, also heute kann ich ansatzweise verstehen, was sie damals so mitgemacht hat. Und also ich hätte nicht in ihrer Haut stecken wollen.
Total. Glaube ich wirklich auch, dass man das im Nachhinein viel besser wahrnehmen
Absolut.
Kann, was so Eltern da, was Eltern da durchmachen. Und du hast auch eben gesagt, diese Situationen haben dich so gestärkt fürs Leben. Ich kann mir auch vorstellen, also gerade bei Sportlern sagt man ja, dass die so eine unfassbare Motivation oder diesen unglaublichen Willen haben, ne? Weil es ja immer darum geht, natürlich zu gewinnen. Mhm. Merkst du den auch so in deinem alltäglichen Leben? Also bist du auch jemand, der so Biss hat und dann nicht loslässt, bevor er das hat, was er will zum Beispiel? Also sagen die Kinder zum Beispiel auch manchmal, oh, die Mama, ey, die hört auch nicht auf, bevor das jetzt so und so und so ist.
Nee, also das gar nicht so. Es gibt 2 Sachen, die ich absolut merke, die sehr prägnant sind und die ich vom Sport habe. Das eine ist die Disziplin und so dieses Kontrollieren von Dingen. Also da bin ich könnte niemandem erklären, was Disziplin ist, weil ich selber nicht weiß, was es ist, weil ich es einfach bin.
Hat man so. Oder hat man nicht?
Ganz genau. Mhm. Und ich kann jetzt nicht, wenn dann jemand sagt, ja, und dann... Ich weiß, ich muss abnehmen, aber ich weiß gar nicht, ich muss da einfach disziplinierter sein. Dann bin ich ganz schlecht darin, Tipps zu geben, weil ich, also wenn ich weiß, dass ich abnehmen muss, dann
mach.
Dann mach ich's. Ich bin so total diszipliniert. Ich wünschte mir manchmal, dass ich ein bisschen entspannter wäre und dass ich mich zum Beispiel auch mal gehen lassen könnte, was ich gar nicht kann. Also ich kann mich nie gehen lassen.
Wirklich nicht?
Sondern ich bin immer sehr kontrolliert und immer sehr fokussiert und ich bin sehr an der Sache. Und was ich festgestellt habe, dass ich kein Wettkampftyp mehr bin. Ist lustig, ich hatte heute Morgen am Frühstückstisch Gespräche, meine Kinder werden ja jetzt auch irgendwie älter. Ich gehe jedem Wettkampf aus dem Weg. Also du wirst mit mir keinen Wettkampf machen können. In keiner Ebene. Ich hasse zum Beispiel Gesellschaftsspiele zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, eine Runde Uno wäre doch jetzt was. Das spielen wir immer.
Ich spiele mit meinen Kindern auch Uno. Und ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden, aber ich bin ganz schlecht. Also ich bin ein schlechter Verlierer. Aber ich merke auch, dass ich nicht mehr so den Biss... Ich habe nicht mehr so den Biss. Also ich habe so dieses... Sich mit jemandem messen, da habe ich mich so komplett rausgenommen. Das brauche ich nicht mehr. Und das will ich vor allen Dingen auch nicht mehr. Also es ist eher so, ich gehe dem aus dem Weg, weil ich will nicht mehr messbar sein. Ich will auch nicht mehr, dass andere Leute mich irgendwie messen und dass mich andere Leute beurteilen. So, deswegen verschwinde ich vielleicht auch so ein bisschen immer mehr von der Bildfläche, weil ich will nicht mehr, dass mir irgendjemand sagt, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut.
Das kann ich aber komplett nachvollziehen. Ich meine, das hattest du ja dein ganzes Leben. Mhm. Also dein ganzes Leben wurde immer gemessen. Wie macht sie das? Hat sie das gut gemacht? Der Druck, der Erwartungsdruck, wie sieht sie aus? Hat sie zugenommen, hat sie abgenommen? Ich kann das komplett nachvollziehen.
Ja.
Also das überrascht jetzt nicht.
Ja, absolut. Mhm. Also ich hatte mal gehofft, dass sich das vielleicht so ein bisschen gibt, aber das gibt sich nicht. Und ich meine, am Ende des Tages, Athlet ist man irgendwie immer. Ne? So, also ich bin schon, wenn mich jemand wirklich herausfordern würde, dann würde ich wahrscheinlich die Herausforderung annehmen. Aber jedem Wettkampf würde ich aus dem Weg gehen.
Mhm. Du hast ja erzählt, wenn du ein großes Becken hast, schwimmst du mal. Mhm. Ansonsten Planschen ist nicht so dein Ding. Beim Beauty-Podcast haben wir natürlich auch immer mal so kleine Tipps für unsere Hörerinnen. Gibt es denn so ein Workout, wo du sagst, auch gerade jetzt so für den Sommer, das kann man super integrieren, das geht, keine Ahnung, eine Viertelstunde, das mache ich jeden Tag. Also ich meine, du sitzt ja vor mir, da ist ja also nur Muskeln, kein Röllchen, nichts.
Naja.
Entschuldigung, ich sehe es jetzt genau, dass man sagt, also damit kommt ihr super durch den Sommer?
Also ich glaube tatsächlich, jeder hat ja so andere Präferenzen und andere Vorlieben. Ich mache ganz viel mit dem eigenen Körpergewicht, also ich brauche gar nicht so viel Klimbim drumherum. Und ich glaube, es ist die Regelmäßigkeit. Also man muss jetzt nicht jeden Tag Sport machen. Aber wenn man sich das einfach so regelmäßig legt und wenn man sich regelmäßig irgendwie dafür Zeit nimmt, dann bringt das so ganz viel.
Mhm.
Und Sport nur so, weiß ich nicht, ich gucke mal, wann ich Zeit habe und dann baue ich das irgendwie mit ein. Also für mich ist gerade irgendwie so Sport und Bewegung ist mittlerweile eher was für den Kopf. Also ich brauche das gar nicht so für mein Äußeres, sondern ich brauche das unheimlich, um im Kopf so frei zu werden, um mich zu entspannen. Also wenn mir zum Beispiel irgendwas auf den Geist geht, dann muss ich mich bewegen und dann, und dann mache ich Sport. Und als Tipp, also manchmal ist so, weiß ich nicht, früher musste ich auch immer schmunzeln, wenn so jemand gesagt hat, ich mache Gymnastik oder ich mache Stretching, aber das ist wahnsinnig.
Telegym.
Ja, aber das ist echt wichtig, ja. Also ich musste auch lernen, dass Sport ist nicht immer nur, dass man schwitzt wie so ein Affe und dass man so ausgelaugt ist, sondern Sport ist einfach Bewegung. Und da muss man nicht, also man muss nicht immer aufs Äußere gehen, sondern es geht einfach nur darum, sich zu bewegen und geschmeidig zu bleiben und beweglich zu bleiben, ja. Und wenn man das schafft, dann ist man echt ein Stück weiter.
Mhm. Und machst du da so eine Mischung aus Cardio? Ich habe jetzt ganz viel gelesen, dass Krafttraining im Moment so der
Krafttraining mache ich. Ich sehe so aus. Das Schlimme ist bei mir, Muskeln erinnern sich ja. Das heißt, also was mal da war, das ist ganz schnell.
Ja, doch.
Muskeln, also kann man jeden Sportwissenschaftler fragen, Muskeln erinnern sich. Und wenn mal, es ist ja, wenn man sich das anguckt und jemand, der noch nie Muskeln hatte, braucht lange, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Da musst du halt ackern und musst halt trainieren und wenn du Muskeln hast, so. Aber wenn daneben jemand ist, der schon mal Muskulatur hatte, der braucht eine Woche und dann kommt das alles wieder.
Oh mein Gott, das ist eine Hoffnung. Und ich habe ja früher viel Sport gemacht, jetzt mache ich gar nichts mehr. Aber das ist jetzt mein Highlight auf jeden Fall schon mal.
Super. Du wirst an mich denken. Und jetzt ist es zum Beispiel bei mir auch so, ich meine, ich sah ja früher noch schlimmer aus und hatte ja noch viel mehr Arm und so. Und ich versuche ja auch weniger Arm zu haben, weil das natürlich mittlerweile stört mich das. Wenn ich mich so zurückerinnere, kann ich mich daran erinnern, ich habe immer, meine Zeit war ja auch die Zeit von Steffi Graf und Steffi hatte in vielen Interviews immer gesagt, sie hasst ihre Muskeln. Und da war ich 16, 17, 18 und habe immer gesagt, ich finde das mega, das ist doch, ich meine, das ist doch gerade cool, ja?
Ja.
Und je älter man wird, stellt man dann fest, naja, so viel Muskulatur ist halt irgendwie auch blöd, ne? Also mich stören meine Arme und meine Schultern auch manchmal, weil ich, sagen wir mal, von der Kleidergröße natürlich immer ein, zwei Nummern größer brauche in der Schulter und dann muss ich mir einen Gürtel drum machen, irgendwie in der Hüfte, weil ich einfach in der Schulter viel breiter bin. Und wenn ich jetzt zu viel Krafttraining mache, dann explodiere ich oben und dann kriege ich, also dann wäre ich einfach zu muskulös. Und dann merke ich das, wenn ich Blusen habe, merke ich das und das mag ich überhaupt nicht.
Aber Franzi, wenn ich dir eins sagen darf, also freu dich darüber. Ich habe neulich wieder gelesen, die größte Schwachstelle und Problemzone bei uns Frauen ist gar nicht der Po oder die Oberschenkel. Wir Frauen haben ja immer irgendwas, wie es ist, ist es verkehrt, sondern der Oberarm. Und ich sage dir eins, ich musste mal, als ich angefangen habe bei RTL zu arbeiten, gab es einen Beitrag, der hieß, das weiß ich noch, wenn es beim Winken wabbelt. Und da brauchten die Themenbilder. Und dann wurden alle Mädels ins Studio geschickt und mussten einmal in der Close-Aufnahme wabbeln. Und ich dachte, wie schrecklich. Ich fand das so schlimm. Und danach habe ich gedacht, oh Gott. Und es war bei allen Mädels das Gleiche. Also deswegen, also wenn die Muskeln explodieren, ich würde sofort tauschen. Aber es ist ja, wie es ist im Leben immer. Ne? Das, was man hat, will man irgendwie anders haben.
Es ist so, wie es ist. Wobei ich ja jetzt festgestellt habe, dass je älter man wird, und jetzt muss man ja einfach sagen, ich bin jetzt auch schon 42. Meine Kinder kommen jetzt und finden meine Haut so schön weich. Das finde ich ja ganz furchtbar.
Furchtbar,
das ist
warum?
Ja, das ist ja so eine Hormonnummer. Ich glaube, wir Frauen, je älter wir werden, desto weicher wird man.
Ich habe auch immer gedacht, so wie Babyhaut,
ja,
das ist doch schön.
Aber man wird...
Das ist noch gar nicht mit dem Alter in Verbindung gebracht.
Will man jetzt weich werden? Also ich will jetzt nicht weich werden. Aber so also so ledrig will ich auch nicht werden, aber weich ist so. Und ich komme dann, bist du schön weich?
Aus. Da sind wir eigentlich schon beim Thema Beauty.
Oh, ist mein Thema.
Freust du dich schon ganz besonders drauf?
Bin schon ganz nervös.
Wir haben tatsächlich immer so von unseren Gästen den persönlichen Beauty-Tipp für unsere Hörerinnen. Das kann alles sein von, keine Ahnung, ich schminke mich auf jeden Fall immer ab oder ich knalle mir jeden Tag eine Maske drauf oder ich schlafe nur noch mit Gurken. Gibt es irgendwas, irgendein Ritual, das du auch hast?
Ein Ritual. Also abschminken tue ich mich auch immer. Also das ist...
Das hat man gelernt, ne?
Ja, da kann
immer
ich,
abschminken.
Genau, immer abschminken und immer Zähne putzen. Mhm. Also da kann ich, ich weiß gar nicht, was meine Eltern, was mir mal passiert ist früher. Ich habe öfter mal drüber nachgedacht. Aber da kann ich ja in welchem Zustand auch immer nach Hause kommen, todmüde, was auch immer, abschminken und Zähne putzen. Muss sein. Ohne das geht's gar nicht. Ansonsten bin ich ja, ich bin ja so ein, lustigerweise irgendwie, ich bin, als Sportler ist man das vielleicht. Ich bin so ein, so Beauty-Profi bin ich ja so gar nicht. Also ich habe immer gedacht, dass das so im Alter kommt. Aber ich tue mich mit vielen Dingen echt schwer. Also ich habe keine anständige Gesichtscreme. Wirklich ich war, glaube ich, zweimal bei der Kosmetik bisher. Ich bin da
und
so
dann
ganz,
siehst du so aus?
Wow. Ja, ich bin da, ja, ich habe da, also wenn mir jemand, wenn ich das immer so verfolge bei anderen mit irgendwelchen Sachen, die
alles
ausprobieren
machen.
Und ich habe so Pigmentstörungen im Gesicht, ja, so von meiner letzten Schwangerschaft habe ich so dunkle Flecken irgendwie im Gesicht und ich, jedes Jahr denke ich irgendwie, das muss ich mal angehen, aber wenn ich darüber nachdenke, dass mir irgendjemand durchs Gesicht lasert und was ist denn, wenn der sich mal verlasert?
Oder das wäre tendenziell ist, der, doof.
Und ich meine, das ist ja das Gesicht, ne?
Ja.
So, also ich...
Aber da kann ich dir einen Tipp geben. Mhm. Ich hatte das auch. Ich hatte ganz starke Pigmentstörungen hier an der Seite. Auch in der Sonne immer natürlich ganz schlimm dann. Und ich habe eine Creme gefunden, die hat ganz viel Vitamin C.
Und die brauche ich.
Und die habe ich, sag ich dir nachher mal, und die habe ich einfach ganz normal, also wirklich eine ganz normale Gesichtscreme. Und irgendwann sagten die, auch in der Maske dann immer zu mir, sag mal, die sind total gut geworden, deine Pigmentflecken, was hast du denn gemacht? Ich sag, gar nichts. Ja, hast du eine andere Creme? Und dann habe ich irgendwann erzählt, ich habe eine Creme, die hat richtig viel Vitamin C. Und dann habe ich gesagt, das passt. Das wirkt nämlich total gegen Pigmentstörungen.
Ah, das ist super.
Guck mal, jetzt hast du auch was gelernt.
Da habe ich auch was gelernt. Das brauche ich, weil ich bin da echt, also ich, und so einen richtigen Beauty-Tipp, also ich mache keine Masken, ich mache, was ich ganz gern mal mache, ist so Silberwasser.
Aha, das kenne ich gar nicht.
Silberwasser gibt es so beim Homöopathen. Damit, das benutze ich oft so als
auch
als
für die Creme, Haut, oder?
Auch für die Haut, nur für die Haut. Damit mache ich aber alles.
Was also, macht das?
Auch wenn mein Hund mal Probleme hat mit der Haut, dann kriegt der auch Silberwasser. Das kriegt man in der Apotheke beim Dings. Das ist einfach nur Silberwasser. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie das hergestellt wird.
Ist das wie so ein Gesichtswasser dann?
Also ja, das so ein, ist so ein einfach Toner. Nur, genau, das ist wie so ein Toner. Das ist wie so ein, das ist Wasser, was irgendwie, weiß ich nicht, da... Silberwasser.
Silberwasser.
Gut. Halt.
Du, das werde ich nachher auf jeden Fall sofort googeln. Silberwasser.
Ja, google das mal. Das ist echt super. Also auch wenn man sich so mal geschnitten hat oder dann kann man das auch und dann heilt die Haut ein bisschen besser.
Das ist ja ein Alleskönner quasi.
Ja, ja, das ist echt super. Das ist echt super. Also das benutze ich oft, weil ich, wie gesagt, so mit Cremes und so habe ich es ja auch nicht so.
Sehr gut. Wie ist das eigentlich, wenn du hast ja drei Männer zu Hause? Mhm. Bist du dann auch zackig im Bad? Also kannst du bei denen mithalten? Oder sagst du schon dann, also wenn ich mich da mal zurecht mache oder wenn wir mal, keine Ahnung, schön ausgehen oder sowas, hier Jungs jetzt Füße stillhalten, Mutti braucht noch ein bisschen.
Ich glaube, es geht bei mir relativ schnell, weil ich
ja, wie nur das Silberwasser nehme?
Naja, nur das Silberwasser nehme. Aber mit der Frisur, ich denke ja seit Jahren irgendwie, ich müsste endlich mal lernen, mir die Haare selbst zu föhnen. Also da bin ich ja irgendwie zu blöd für. Also das
Haare kann ich aber
das
auch nicht.
Das schaffe ich ja nie.
Schminken geht noch so irgendwie, aber genau. Haare kann
Schminken,
ich auch.
Schminken, finde ich, geht so. Wobei beim Lidschatten bleibe ich dann auch hängen. Es ist irgendwie, also ich schminke mich ja seit Jahren irgendwie so, wie ich mich schminke. Da hat sich nie was verändert. Man sieht ja permanent, wie es gemacht wird. Aber irgendwie kriege ich das nie so auf die Reihe. Also demnach geht das eigentlich ganz schnell. Also ich würde behaupten, dass ich von meinen Männern im Haus die schnellste bin. Ob das morgens ist oder ob das abends ist, ich bin da wirklich sehr pflegeleicht.
Ich habe mich auch heute im Auto geschminkt. Kannst du meinen
dafür
Mann dir fragen?
Aber, dafür sieht es aber gut aus.
War auch eine Sache von 10 Minuten, oder? Ja, er nickt. Gibt es einen Beauty-Tipp, den du selbst mal bekommen hast? Vielleicht von der Mama, der besten Freundin. Meine Mama hat mir immer gesagt, immer den Hals mit eincremen. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe immer das Gesicht gekriegt und Mami hat gesagt, nee, im Alter wird der Hals
Stimmt.
nicht so
damit
schön.
Damit fange ich auch, habe ich auch angefangen, vor kurzem erst. Den Hals und das Dekolleté mit einzukremen.
Da fängt man irgendwann, wenn man merkt, so, oh, jetzt wird so ein bisschen nö, mit der einen oder anderen Falte. Da kann man mal anfangen.
Das stimmt allerdings.
Ich glaube, auch was, irgendwas?
Ja, ich glaube, Zahnpasta auf dem Pickel, das hilft wirklich. Also bevor man irgendwie, wenn du dann doch mal, irgendwie, meistens kommt ja so ein Pickel genau dann, wenn man ihn nicht braucht. Ja, also wenn du irgendeinen wichtigen Termin hast oder so, kannst du darauf warten, entweder ein Pickel oder ein Herpes.
Ja, so leuchtend, ne? So.
Genau, und dann denkt man ja, dass eigentlich nur dieser Pickel präsent ist. Eigentlich sieht ihn keiner, aber aber du siehst ihn. Und da ist wirklich so fett Zahnpasta. Die wirkt einfach nochmal so, das zieht das so ein bisschen raus und am nächsten Morgen sieht der Pickel schon ganz anders aus. Das hilft echt.
Das ist so Hausmittelchen.
Ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja, ich bin so eine Hausmitteltante manchmal.
Ja, aber du am Ende, back to basic, manchmal helfen so einfache Sachen am besten.
Ich habe jetzt in Corona-Zeiten, habe ich mal ausprobiert, irgendwie Ei und Honig und Olivenöl irgendwie mir in die Haare zu schmieren. Also das ging völlig, völlig nach hinten
los. So eine Haarmaske
hast du? Ja, ich hatte so einen Eiergeschmack. Bestimmt für 3 Tage auf dem Kopf. Das war so widerlich. Macht man da überhaupt Ei mit ran?
Also Ei habe ich noch nicht gehört tatsächlich. So Avocado habe ich mal gehört. Ich habe mir mal meine Beauty-Sünde mal als Teenie, Hauptsache in die Sonne, Gott, das haben wir, glaube ich, alle und gemacht.
Zitrone und so. Oder so, ne?
Ich habe mir Olivenöl auf den ganzen Körper geschmiert, weil das hat ja so richtig gebrutzelt. Ohne Sonnenschutzfaktor natürlich, ne? Die volle Dröhnung. Und habe dann abends, weil ich das irgendwo gelesen habe, mir auch noch Olivenöl in die Haare geschmiert, aber so komplett. Also wirklich so einmal Olivenöl in die Haare. Ich glaube, ich habe dieses Olivenöl eine Woche lang nicht rausbekommen.
Ich wollte gerade sagen,
ich hatte nur fettige Haare.
Ja, genau, eine Woche lang fettig. Das glaube ich.
Also ich kann den Eierduft nachvollziehen.
Diese Eiernummer, also ich glaube, das war echt zumindest an die Panne, an die ich mich jetzt so zurückerinnern kann. Das war ekelhaft, weil ich mag Ei echt gern. Ich esse auch viele Eier, aber
nicht auf dem Kopf.
Ei auf dem Kopf, das war, boah, das war widerlich.
Das kann ich nachvollziehen. Also Eier lieber in der Pfanne, da sind wir beim Thema Ernährung. Hier so schön auf Mallorca, also ich könnte ja hier den ganzen Tag Tapas in mich reinfuttern und Paella. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so mein spanisches Lieblingsgericht?
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Eigentlich nicht. Aber da bin ich auch, da bin ich zum Beispiel auch zu kontrolliert. Also was ich gerne mag, sind echt so, ich bin so Kaffeekuchen, so eine Kaffeekuchentante.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit mit meiner Oma verbracht.
Mhm.
Von denen könnte man es ja eigentlich haben. Mhm. Ne? Aber ich finde so, wenn der Zeiger so auf 16 Uhr rutscht, dann denke ich so,
was Süßes.
Ein Stückchen Kuchen, ein Kaffee dazu.
So. Das haben wir auch, also mein Mann und ich auch. Wenn wir im Urlaub sind, sagen wir immer, oh, jetzt so ein Kaffee und was Süßes.
Ja, das liebe ich ja. Also dafür kann ich echt weglassen. Ne? Also ich brauche dann, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Kaffeekuchen um 16 Uhr und Mittagessen, würde ich sagen, okay, lass mal Mittag weg, damit dann auch schön, also ich liebe ja gefüllte Streuselschnecken mit Pudding.
Wow.
Kriegt man sehr selten, aber das ist ja mein Highlight. Und da würde ich vieles, also da würde ich vieles am Tag weglassen, damit dann um 16, 16.30 mit einem schönen Kaffee die gefüllte Streuselschnecke da steht.
Herrlich. Ich finde das immer so sympathisch. Es gibt ja auch Menschen, die einem nur erzählen, wie gesund sie essen, dann fühlt man sich immer von Minute zu Minute schlechter. Aber generell, wie ernährst du dich oder ihr euch hier zu Hause, also deine Familie, sagt ihr schon so, also gesunde Ernährung ist so die Basis, am Wochenende wird mal vielleicht gecheatet oder
ich mache mir da gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Gedanken drum. Ich meine, ich mache schon viel Sport, ja, das fängt sicherlich das eine oder andere auf, aber ich gucke auch, dass wir viel Gemüse essen und sowas, aber ob ich cheate oder nicht, das merke ich gar nicht. Also ich esse das, worauf ich Lust habe und wenn ich mal zu viel gegessen oder getrunken habe, dann muss ich 2 Tage einfach mal ein bisschen was weglassen. Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren und was vielleicht auch so ein Tipp einfach ist, ist dieses Intervallfasten, wobei ich das gar nicht als Intervallfasten sehe, sondern ich persönlich fühle mich einfach besser damit, einen langen Zeitraum nichts zu essen. Und wenn man das nur 2 Tage in der Woche macht, dann ist das echt sehr angenehm. Also ich finde, man fühlt sich vom Körper her viel, viel besser.
Und es macht tatsächlich was aus. Also ich habe Freunde, die sagen, die haben alles ausprobiert, alle Diäten, die haben wirklich alles versucht. Nichts hat wirklich funktioniert, dieses Intervallfasten. Sagen, die können essen, was sie wollen. Das ist wirklich, müssen auf nichts groß verzichten. Ja. Aber einfach dieser Abstand zwischen den Mahlzeiten.
Genau. Und man fühlt sich auch noch gut dabei.
Mhm.
Also ich finde, es ist so, ne, der Anfang ist so schwierig irgendwie, bevor sich der Körper mal daran gewöhnt. Aber man sagt ja auch gerade, die Fastenzeit ist eine gute Zeit für den Körper, dass der Körper mal nicht arbeiten muss und nicht irgendwas verbrennen muss und nicht irgendwie, und da ist völlig wurscht, ob das Vitamine sind, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, sondern einfach mal 1-2 Tage in der Woche dem Körper die Möglichkeit geben, dass er mal so ruhig bleibt und entspannt bleibt und nichts verdaut und nichts verarbeitet. Und das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag nicht isst, sondern dass man einfach, ich esse dann am Abend ganz normal zum Abend und esse dann am nächsten Tag eben erst um 13 oder um 14 Uhr was und lasse so diese ganze Frühstücksnummer aus. Mhm. Und das tut mir wahnsinnig gut.
Und ist auch unfassbar gesund. Selbst wenn man sagt, okay, ich kann das nicht immer durchhalten, sondern ich mache das mal. Selbst da sagen ja auch Ärzte, super, einfach mal entlasten,
ne, was du gerade gesagt hast. Absolut. Und ich glaube am Ende des Tages, gerade was so die Ernährung anbelangt, ich glaube wirklich, was so der Geheimtipp ist, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute so das Gefühl zu ihrem eigenen Körper verloren haben. Das heißt, viele gucken auf die Uhr und ach, jetzt müssen wir frühstücken. Ach, und jetzt ist aber Mittag und jetzt ist aber Abendbrot. Einfach mal so reinhören, was braucht man und was braucht man nicht. Und ich bin zum Beispiel so, ich habe keine Allergie auf Nudeln, aber ich habe in meinem Leben so viel Nudeln gegessen, dass mir Nudeln zu den Ohren rauskommen. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich so richtig unterzuckert bin, dann kann ich auch mal eine große Portion Nudeln essen, aber in der Regel Nudeln mag ich ja so gar nicht mehr. Und so gibt der Körper, der sagt einem, was man braucht und was man nicht braucht. Und manchmal braucht man Kohlenhydrate und der Körper, der verlangt danach. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen verlernt haben, auf ihren Körper zu hören. Mhm. Und die ernähren sich nach dem, was die Freundin sagt oder was in dem Buch steht und so und wie man es machen sollte und vergessen dabei total, dass man so ein eigenes Empfinden hat und dass der Körper, der meldet sich und sagt, was man gerade braucht. Und manchmal sind es irgendwie mehr Eiweiße und manchmal ist es, gibt so eine Zeit irgendwie im Monat, da esse ich wahnsinnig viel Joghurt und das brauche ich dann halt. So. Mhm. Und dann esse ich wieder 3 Wochen keinen Joghurt, aber eine Woche lang esse ich vermehrt Joghurt, weil ich einfach vermehrt Hunger darauf habe.
Mhm. Also einfach mal so mehr in sich reinhören.
Mehr bewusster essen und bewusster wahrnehmen, was man eigentlich braucht. Und nicht einfach in sich hineinstopfen, weil es vor einem liegt, sondern wirklich überlegen irgendwie, ach Gott, was würde mir jetzt gut tun irgendwie, ne? Wie fühlt man sich?
War das auch, kann ich mir vorstellen, eine große Umstellung, nachdem du deine Profikarriere beendet hast? Du hast ja gerade gesagt, es gab immer sehr viel Nudel und ich glaube, einen ganz strengen Ernährungsplan natürlich. Wahrscheinlich nie was Süßes. Vielleicht daher auch Kaffeekuchentante, als das früher wahrscheinlich so nicht oft gab. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch wahnsinnig schwierig war. Auf einmal stehst du da und sagst, okay, ich kann jetzt essen, wie ich will, aber ich weiß gar nicht, was esse ich denn und wie esse ich und wann esse ich.
Also ich glaube, super schwierig war, so normal zu werden. Mhm. Ich kannte mich ja nur irgendwie durchtrainiert und ich kannte mich ja nur in perfektem Zustand. Und wenn man dann aufhört, so Sport zu machen und dann wird man so normal, dann sieht man plötzlich irgendwie so aus wie alle anderen. Und dann verändert sich ja der Körper. Ne? Und am Anfang war es schon so, dass ich auch viel weniger Sport gemacht habe. Also ich glaube, ich habe bestimmt 10 Jahre, nachdem ich aufgehört habe, fast gar nichts gemacht. Okay. Und erst jetzt, also seit 1-2 Jahren, bin ich eigentlich erst wieder dabei, dass ich vermehrt mehr Sport mache, weil ich das Bedürfnis habe. Ich habe immer auf den Moment gewartet und dachte immer, der Moment, der Tag wird kommen, da brauche ich einfach wieder mehr Sport. Deswegen denke ich, dass die größte Umstellung eigentlich war, so normal zu werden und so normal wieder zu essen und normal sich zu verhalten, so wie alle anderen auch. Mhm. Das war schwierig, ja.
Das glaube ich dir. Ja. Und gab es da so ein, wie sagt man, Tipp klingt auch immer so, funktioniert ja jetzt auch nicht bei jedem, aber nach deiner Schwangerschaft hast du ja auch, ich glaube, bei der einen Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen. Mhm. Und da hast du auch in einem Interview gesagt, ich konnte mich nicht aufrappeln, danach auch wieder so Sport zu machen. Oder man soll ja auch nicht, um Gottes Willen, sofort wieder die Victoria's Secret-Figur haben. Aber das hat ja eine Zeit lang gedauert, bis du wirklich wieder den Anschluss gefunden hast und gesagt hast, okay, jetzt starte ich wieder durch. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei so einer Supersportlerin. Was war am Ende der Schlüssel, dass du gesagt hast, jetzt geht's wieder? Also kann man da vielleicht doch so einen Motivationstipp geben?
Ich glaube, man muss Dinge einfach tun. Lustigerweise hatte ich heute Morgen auch darüber mit meinen Kindern irgendwie so das Gespräch, dass man nicht von anderen irgendwie was erwarten muss, dass irgendjemand das für einen selber regelt, sondern dass man Dinge einfach anpacken muss. Mhm. Und da bin ich durch den Sport wahrscheinlich tatsächlich sehr realistisch. Und ich bin so, wenn das so ist, dann ist es so. Mhm. Und dann kann man das auch nicht ändern. Und da kann ich jetzt jammern und heulen, aber das macht es ja nicht besser, sondern das ist die Situation und die müssen wir jetzt angehen. Und so ist es eigentlich auch, wenn ich, sagen wir mal, zu viel gegessen habe, wenn ich irgendwie tatsächlich mehr Gewicht habe oder wenn irgendwer etwas ist, was nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich nicht der Typ, der da groß rumjammert und irgendwie groß dem hinterher trauert oder sagt, ach Gott, und damals war alles anders, sondern dann muss man es einfach anpacken. Und in der Regel ist es so, die ersten 1-2 Tage sind immer doof. Das ist ja bei vielen Dingen so im Leben, ne? So die ersten, wenn man lange keinen Sport gemacht hat, dann sind die ersten 1-2 Tage irgendwie, wo man sich dann bewegt, die sind echt super anstrengend und dann ist man drin. Die ersten Tage, wenn man weniger isst, weil man sagt, oh, jetzt habe ich über den Sommer doch ein bisschen zugenommen, die ersten 1-2 Tage, die sind irgendwie doof, aber dann gewöhnt man sich auch wieder dran. Also man muss halt einfach, ja, man muss, manchmal muss man so eher über seinen Schatten springen, ne? So seinen Schweinehund besiegen oder so wie ich es manchmal gerne auch sage, so aus der Komfortzone raus.
Total. Weil machen und dranbleiben.
Ganz, ne? Genau.
Mein Mann sagt immer, machen, nicht labern.
Ja, ja, ganz genau. Absolut.
Ist am Ende so.
Ja, ja, ne? Absolut.
Wenn deine Kinder jetzt sagen würden, Mama, ich werde Profisportler, was würdest du sagen?
Ich finde es super. Also Sportler sein ist großartig. Das ist was fürs Leben. Also das verändert dich als Mensch. Ich glaube, es ist völlig wurscht, ob da ein Eisschnellläufer zur Tür reinkommt oder ein Fußballer oder ein Tennisspieler. Man hat so, das mit dem Sport hat man was verbindet und man spricht eine Sprache, die andere nicht sprechen. Wobei meine Kinder wahrscheinlich, weil ich sie so liebe, wie sie sind, machen können, was sie wollen. Also wenn sie Ballett tanzen, Geige spielen oder vielleicht auch Klavier, dann sollen sie das tun, was sie wollen. Ich würde mich nur für meine Kinder wahnsinnig freuen, wenn sie eine Leidenschaft entdecken und wenn sie dieser Leidenschaft folgen.
Das ist schön. Am Ende ist es ja das einzigst Wichtige, ne? Dass man dafür brennt, was man tut, egal jetzt in welchem Bereich.
Nur dann wird es auch wirklich gut. Also man wird nie der Beste in etwas sein, wenn man dafür nicht eine Leidenschaft hat. Also wenn die Mutter dahinter steht und sagt, du musst das jetzt aber machen, das sind die wenigsten, die dann hängen bleiben oder die das mitnehmen ins Leben. Ne? Gibt dann viele, die irgendwie sagen, ach, das habe ich früher auch mal gemacht, aber eigentlich nur, weil meine Mutter wollte das oder ich komme halt aus einer Musikerfamilie und deswegen musste ich irgendwie Musikinstrument lernen oder meine Eltern sind sehr sportlich und deswegen musste ich auch Sport machen und es hat zwar nicht ganz geklappt, aber das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
Und meistens wird es ja nichts.
Ja, ja, ganz genau. Und ja, dann wird es nichts.
Mhm. Franzi, wenn wir nochmal den Blick nach vorne werfen, wie geht es jetzt bei dir weiter? Du bist ja jetzt gerade erstmal hier im schönen Mallorca, also wirklich traumhafter Blick, den wir hier übrigens auch gerade haben, muss man an der Stelle ja auch mal sagen, kann man wirklich neidisch werden. Wie geht es bei dir weiter? Jetzt bist du erstmal eine Weile hier, hast du schon wieder geplant, mal nach Deutschland zu kommen oder gibt es beruflich was ansteht? Also blick mit uns mal in die Zukunft.
Ich bin ja, also vom Grund her bin ich so ein Typ, der nicht weiß, was morgen kommt und ich will es auch gar nicht wissen. Also ich weiß natürlich, was morgen ist, aber ich bin sehr chaotisch, sehr ungeplant, ich kann auch sehr spontan sein, aber de facto haben meine Kinder Schulferien und wir verbringen gerade unsere Ferien hier in Mallorca und wenn die Ferien vorbei sind, dann geht es natürlich wieder zurück und die Kinder wieder in die Schule, ja, so Gott will, in die Schule. Da hoffen wir mal, dass sich die Zeiten tatsächlich einfach so ein bisschen ins Positive...
Homeschooling ist schon auch nicht so ohne gewesen.
Es war schon eine große Herausforderung, ja. Und vor allen Dingen, also Hut ab und großes Kompliment an alle Mütter da draußen, die 1, 2, 3, 4, 5 Kinder zu Hause haben. Und am Ende ist, glaube ich, viel an den Müttern hängen geblieben. Wobei wollen wir die alleinerziehenden Väter oder die Väter mal nicht irgendwie vergessen. Aber das war schon echt eine Nummer.
Total.
Ich glaube, es war eine große Chance. Ich habe gesehen, dass sich meine Kinder echt weiterentwickelt haben, auch in der Zeit. Das war eine schöne Zeit, mal so alle zu Hause zu haben. Und das war schon nicht verkehrt. Aber so ein bisschen Alltag wäre schon echt schön. Und vor allen Dingen, dass man sich dann auch als Frau, nicht nur als Mutter, sondern auch als Frau, mal wieder so ein bisschen sich selbst widmen kann. Ne? Also ich glaube, dass die Corona-Zeit doch so eine Zeit war, in der so Familie im Vordergrund stand und in der man sich viel so um andere bemüht hat. Ich glaube, dass es da vielen da draußen auch ähnlich ging. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit, so ein bisschen sich auf seine Sachen zu konzentrieren. Und ich würde mich gern so ein bisschen mehr so um meine Ideen kümmern. Und meine Ideen haben natürlich ganz, ganz viel mit der Stiftung zu tun. Da gibt es echt viel zu tun. Ich sehe das so ein bisschen als Chance diesen Sommer. Es ist vielleicht eine negative oder eine traurige Chance, weil einfach aufgrund der Ereignisse in den letzten Wochen und möglicherweise auch bei dem, was noch passieren wird, weil der Sommer ist ja noch nicht ganz vorbei, wird sich hoffentlich politisch so ein bisschen was bewegen. Also ich bin da gerade dabei, ein bisschen Bewegung, mehr Bewegung reinzubringen in das Thema, um vielleicht tatsächlich abzusichern, dass in den Grundschulen das jetzt gesetzlich verankert wird. Was bei einigen schon der Fall ist, in einigen Bundesländern, aber in einigen eben noch nicht. Und da steht ganz, ganz viel Arbeit an. Und ansonsten lasse ich mich einfach treiben. Also das ist eigentlich so das Schöne. Und da bin ich auch sehr demütig, glaube ich, und sehr dankbar, dass ich so machen kann, worauf ich Lust habe.
Total.
Die Projekte, die kommen, und da lasse ich mich überraschen.
Und man sagt ja auch immer, eine Krise ist ja auch immer eine große Chance für viele Dinge.
Absolut. Ne?
Du hast gerade gesagt, du lässt dich treiben. Wie sieht dein Tag heute noch aus, Franzi? Also du hast uns ja jetzt erstmal deine Zeit gewidmet, was uns total freut. Wie geht's jetzt noch weiter?
Ja, mal gucken.
Eine Runde planschen.
Wahrscheinlich nicht eine Runde planschen, aus der Sonne irgendwie raus. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich meide eigentlich. Jeder sagt immer, ich liege in der Sonne, aber ich weiß nicht, war wahrscheinlich in meinem Leben oft im Freibad und habe da irgendwie so trainiert, dass ich, das ist so meine Grundfarbe. Ich bin ja nicht so der sich jetzt unbedingt in die Sonne legt. Aber ich genieße meine Familie. Wir sind alle da. Ich genieße ein bisschen den Urlaub und warte den Dingen, die da kommen. Und mit zwei Kindern und einem Mann ist immer...
Also drei Kindern.
Drei Kinder. ist immer recht viel Action irgendwie im Haus.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Franzi.
Gerne.
Es war ein ganz toller Podcast und ich finde, du konntest zum Thema Beauty sehr viel beitragen. Ja. Auch wenn du gesagt hast, sorry, ist überhaupt nicht mein Thema. Silberwasser steht ganz oben
genau.
auf meiner Liste. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
Ein bunte Original-Podcast.